Hallo liebes Publikum, herzlich willkommen zur Rush Hour, dem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein heutiger Gesprächspartner ist die Migrationsforscherin Sandra Kostner. Sie ist Autorin des Buches Identitätslinke Läuterungsagenda. In dem Gespräch werden wir erklären, was das überhaupt ist und warum man Kritik am Verhalten der Identitätslinken üben muss. Wir geben Beispiele für identitätslinkes Vorgehen bei Frauen und bei Migration. Wir werden darüber sprechen, warum schweigende, aber unzufriedene Mehrheiten in Gesellschaften oft radikale Minderheiten ausschwitzen und warum das ein Grund für den Aufstieg der AfD sein könnte. Und wir sprechen über die Verbreitung von identitätslinken Denken in Politik, Verwaltung und Medien sowie über Meinungsfreiheit in Deutschland und vieles mehr. Sandra Kostner forscht an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd. Schwerpunkte ihrer Forschung sind die vergleichende Migrations- und Integrationspolitik, Migration und migrationsbedingte Diversität als Herausforderung für liberal-demokratisch verfasste Staaten sowie sozialer Zusammenhalt in superdiversen Migrationsgesellschaften. Sandra Kostner studierte Soziologie an der Universität Stuttgart und promovierte an der University of Sydney. Seit 2010 ist sie Geschäftsführerin des Masterstudiengangs Interkulturalität und Integration an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Sie ist eben zudem Autorin des Buchs Identitätslinke Läuterungsagenda, eine Debatte zu ihren Folgen für Migrationsgesellschaften. Liebes Publikum, hier ist für Sie Sandra Kostner. Liebe Frau Kostner, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sie haben ja einen sehr interessanten Aufsatz geschrieben über die sogenannte Identitätslinke Läuterungsagenda. Haben Sie sich den Begriff eigentlich selbst ausgedacht?
Ja, das habe ich. Der Begriff ist ein Produkt des Schreibens. Also ich habe ursprünglich angefangen, diesen Aufsatz zu schreiben unter dem Arbeitstitel Schadet normative Diversität der Gesellschaft? Das war natürlich ein relativ sperriger Titel. Und dann habe ich ja beim Schreiben gemerkt, je mehr ich diese Gruppen analysiert habe, dass sich Gemeinsamkeiten zeigen. Und die Hauptgemeinsamkeit ist, dass es Personen sind, die sich selbst politisch links verorten, deshalb links. Und dass sie aber im Gegensatz zu den klassischen Linken, denen es ja auf die maximale soziale Durchlässigkeit der Gesellschaft ankommt, eigentlich nur noch ganz spezifische Identitätsgruppen in Blick nehmen. Und deshalb Identitätslinks. Und dann, warum sie das tun, da steckt dann die Läuterung drin. Also dass eigentlich deren Ziel ist, sich zu läutern für Vergehen sozusagen oder ein Unrecht, das ihre Vorfahren in der Regel ganz bestimmten anderen Opfergruppen angetan haben. Also das ist eigentlich so eine Symbiose aus Opfer- und Schuldgruppen. Und auf der einen Seite geht es denjenigen darum, die sich in der Schuldgruppe sehen, sich eben für dieses Unrecht zu läutern. Und auf der Opfergruppe geht es darum, oder Entschuldigung, auf der Opferseite geht es darum, ein Empowerment zu erleben und entsprechende Kompensationsleistungen auch von der Schuldseite einzufordern. Und so ist dieser Begriff beim Schreiben entstanden, Identitätslinke Läuterungsagenda. Es ging mir wirklich darum, einen analytischen Begriff zu finden, der möglichst genau beschreibt, mit welcher Gruppe wir es hier zu tun haben, was ihre Zielsetzungen sind.
Ich habe den Begriff Identitätslinke neulich mal auf Twitter benutzt. Die Reaktion war so sinngemäß von einem User, das ist ein rechter Kampfbegriff, der von seriösen Journalisten nicht gebraucht wird. Sind Sie also eine rechte Kämpferin und ich ein unseriöser Journalist?
Ich ganz sicher nicht, aber es wundert mich nicht, dass es so interpretiert wird, weil ich selbst sehe in diesem Begriff nichts Polemisches oder Provokatives, weil das nicht meine Absicht war. Es ist wirklich ein rein analytischer Begriff. Aber so aufgeheizt wie heutzutage die Situation ist, vor allem zwischen rechts und links, wird sehr schnell alles, vor allem als die Kritik Richtung links geht, dann auch als Kampfbegriff gesehen. Also nicht, was ich ja mache, ist, ich sage nicht, die ganze Linke produziert hier spezifische Probleme für die Gesellschaft, sondern es ist ein ganz konkreter Ausschnitt dieser Linken. Nämlich die Identitätslinken. Aber das wird, glaube ich, gar nicht gesehen. Man hört nur diesen Begriff und erlebt ihn dann als Kampfbegriff und stuft ihn so ein, auch um sich gar nicht mit dem, was dahinter steckt, eigentlich beschäftigen zu müssen. In dem Moment, in dem man es als rechten Begriff klassifiziert hat, muss man sich damit ja auch nicht mehr auseinandersetzen.
Sie hatten vor vielen Jahren mal, schreiben Sie in dem Aufsatz, ein Schlüsselerlebnis zu dem Thema in Australien. Können Sie das für die Zuhörer nochmal schildern?
Ja, das war in der Tat sehr interessant für mich, weil das zum ersten Mal war, dass mir diese Prozesse, die ich dann viele Jahre später in dem Buch analysiere, bewusst geworden sind. Und zwar war das im November 2003, ich lebte damals noch nicht so lange in Australien, und da hat mich ein Freund mitgenommen zu einer Geburtstagsfeier eines Freundes von ihm. Der war Lehrer und deshalb waren auch sehr viele Lehrerinnen und Lehrer anwesend. Und die sprachen dann über verschiedene schulbezogene Themen. Irgendwann erzählte eine Lehrerin, dass sie eben seit vielen Jahren indigene Kinder unterrichten würde und dass sie zu der Erkenntnis gekommen sei, dass sie diesen Kindern nicht weiterhin westliche Lehrinhalte, sie meinte vor allem Mathematik, aufdrängen sollte, weil sie würden sich damit schwer tun und es würde nicht zu ihrer Kultur passen. Und deshalb hätte sich dazu entschieden, nicht mehr Mathestunden für die Kinder anzubieten, sondern Kunstunterricht. Ihr Argument war, dass Aborigines 40.000 Jahre auf diesem Kontinent isoliert gelebt hätten und dieser Zeit ein herausragendes Können für Kunst entwickelt hätten, aber nicht mit westlichen Kulturtechniken wie Mathematik in Berührung gekommen seien. Und deshalb hätten sie eben auch diese Fähigkeiten nicht ausgebildet. Ihre Rechtfertigung dafür war, dass wenn sie weiterhin den Kindern Mathematik lehren würde, dann würde sie letztendlich die kolonialen Praktiken ihrer Vorfahren fortführen. Weil sie würde ihnen ja eine westliche Kulturtechnik aufzwingen. Und das möchte sie nicht weiterhin tun. Und deshalb sei es für sie wichtig, die Kinder darin zu fördern, wo sie einfach, Anführungszeichen, von Natur aus begabt seien.
Das heißt, die Lehrerin hat sich quasi selber das Recht rausgenommen, zu entscheiden, was für die Kinder gut und schlecht ist, unabhängig vom Lehrplan.
Genau. Weil für sie war das wichtiger, weil sie auch dann argumentiert hat, dass für sie das persönlich eine enorme Entlastung gewesen sei, weil die Kinder, die hätten sich mit Mathe immer schwer getan, und als sie dann eben realisiert hat, was der Grund dafür sei, nämlich dass es kulturell nicht zu ihnen passt, dann sei das eine enorme Entlastung für sie gewesen und für die Kinder eben auch. Und da hatte ich dann widersprochen. Ich war die Einzige, die widersprochen hatte. Da waren ca. 50 Leute anwesend. Einige andere Lehrkräfte haben ihr auch noch zugestimmt und habe sie eben gefragt, ob sie sich mal die Gedanken darüber gemacht hat, was es eigentlich für die Zukunft der Kinder bedeutet. Und das hat für sie überhaupt keine Rolle gespielt. Wichtig für sie war, dass sie sich moralisch gut gefühlt und auf der richtigen Seite gefühlt hat.
Ist das beispielhaft dafür, was Sie am Konzept der Identitätslinken kritisieren, quasi, dass man selber ein moralisch gutes Gefühl haben will und dafür sogar Nachteile von anderen Gruppen, die man eigentlich glaubt, schützen zu wollen oder schützen zu müssen, eigentlich benachteiligt?
Im Kern schon, das ist ein Extrembeispiel, also auch für Australien ein Extrembeispiel, wobei dort, was die identitätslinke Läuterungsagenda in Bezug auf Aborigines betrifft, deutlich weiter fortgeschritten ist, als was wir hier machen, aber das ist wirklich ein Extrembeispiel, aber der Kerngedanke schon. Also das ist sehr selbstbezogen letztendlich, vor allem bei der Personengruppe auf der Schulseite, die sich sagen, es ist wichtiger, dass ich moralische Läuterung demonstriere, indem ich keine anderen Kulturen oder Religionsgemeinschaften in irgendeiner Form negativ sehe, dass ich sie für bestimmte Benachteiligungen, die sie erleben, dann auch in irgendeiner Form nur verantwortlich mache, sondern ich argumentiere eigentlich immer kulturrelativistisch.
Sie haben schon zweimal angesprochen, dass Sie unterscheiden zwischen Opfergruppen und Schuldgruppen. Sie nennen das in Ihrem Buch Opferunternehmer und Schuldunternehmer. Mhm. Können Sie noch mal ein bisschen diese beiden Gruppen charakterisieren?
Ich muss jetzt ein ganz kleines bisschen zurückgehen in die 1960er Jahre. Und zwar ist es eigentlich ein Produkt der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, aber eher ein Nebenprodukt. Sondern was die amerikanische Bürgerrechtsbewegung hier wollte, waren gleiche Rechte für Afroamerikaner. Und was dann aber auch passiert ist, ist, dass die Liberalen weiterhin diese gleichen Rechte wollten, aber dann ist eben diese Gruppe daraus entstanden, die ich dann eben Schuld- und Opferunternehmer nenne, die mehr wollten. Also nicht nur die Gleichheit, sondern sie wollten auch eine Kompensation für das Unrecht, was ihnen angetan wurde. Und deshalb haben sie eigentlich Menschen zugeteilt in verschiedene Gruppen aufgrund des Abstammungsmerkmales. Also jemand, der jetzt mal in den USA Afroamerikaner war, war automatisch dann in einer Opfergruppe und jemand, der weiß war, automatisch in einer Schuldgruppe. Das hat sich dann relativ schnell übertragen auf Frauen und als es dann sozusagen nach Europa migrierte, dieses Konzept, dann auch besonders im Hinblick auf Migranten und Nicht-Migranten. Das heißt also, man ist aufgrund des Abstammungsmerkmals in der Gruppe zugeteilt, in der Form der Zwangskollektivierung und es wird nur geschaut, war ich mal historisch ungleich behandelten Situation drin, habe ich historisches Unrecht erfahren oder nicht und bin ich dann dafür verantwortlich oder nicht. Und diejenigen auf der Schuldseite, die haben dann dieses Schuldeingeständnis, was ja auch gerade im Civil Rights Act in den USA zum Ausdruck gebracht wurde, dann nicht nur gesehen, so ein Schuldeingeständnis und wir versuchen jetzt eine Gleichbehandlung, gleiche Freiheit für alle zu verwirklichen, sondern wir müssen auch die moralische Autorität, die mit diesem Schuldeingeständnis verloren gegangen ist, für unsere Gruppe wieder gewinnen. Und das ging eigentlich immer nur dadurch, dass man immer und immer wieder Läuterungsdemonstrationen dann gezeigt hat. Und da ist auch sehr stark protestantisches Element drin. Weil sehr viele derjenigen, die zuerst als Schuldentrepreneure auf die Szene getreten sind, sind eigentlich Personen, die in evangelikalen Bewegungen groß geworden sind, sich aber später daraus gelöst haben, aber bestimmte Praktiken weiter praktiziert haben. Also wie, dass man sich sonntags vor der kompletten Gemeinde, vor die Kirche stellt und seine Sünden beichtet und dann die Absolution bekommt. Und das ist eigentlich jetzt im säkularen Bereich übertragen worden. Und auf der Opferseite, die Opferentrepreneure, die für sich gesehen haben, aus diesem moralischen Schuldgefühl, aus dem Verlust der moralischen Autorität auf Seiten der Schuldentrepreneure, lässt sich für sie auch einfach ein Gewinn rausschlagen.
Das heißt, manche Opfer, die vielleicht gar keine Opfer sind, fühlen sich ganz wohl in der Opferrolle, einfach weil sie da irgendwelche Vorteile durch gewinnen können beispielsweise.
Genau. Und das heißt auch nicht, also wer von den Entrepreneuren jeweils in einer Gruppe kollektiviert wird, das heißt noch lange nicht, dass sich die Menschen dieser Gruppe dann auch zugehörig fühlen. Also es gibt nicht wenige auf der Opferseite, die ja gar nicht in dieser Gruppe kollektiviert werden möchten und sich immer nur als Opfer sehen. Ich sage immer als Beispiel, ich als Frau möchte auch nicht in einer Opfergruppe kollektiviert werden und deshalb habe ich das Recht, besondere Ansprüche an die Gesellschaft zu stellen, zum Beispiel auf Quotenregelungen oder Paritätsgesetze.
Das ist dann quasi eine andere Form der Diskriminierung, indem man Leute in eine Opferrolle drängt, die da gar nicht hinwollen.
Genau. Ich habe das auch mal genannt Läuterungsrassismus oder Sexismus. Weil im Grunde ist es ja eine Fortführung von Rassismus oder von Sexismus, nur dass es jetzt anders begründet wird, nämlich mit der eigenen Läuterung.
Das ist quasi eine dauernde Tyrannei der Schuld, die man quasi den Schuldnern dann vorhält und die sich die Opfer, die man die Opfer zugute hält oder die sich die Opfer auch zunutze machen können.
Genau, letztendlich kommt man damit in den Teufelskreis rein. Zwischen Opfer- und Schuldgruppen, aus denen wir nicht rauskommen, weil das ja das Hauptproblem ist, immer an Abstammungsmerkmalen festgemacht ist. Also egal, wo jemand letztendlich steht in der Gesellschaft, wir haben Angela Merkel ist zwar Kanzlerin, aber nach dieser Logik wäre sie trotzdem Teil einer Opfergruppe.
Wie kann man diesen Kreislauf durchbrechen? Beziehungsweise im Prinzip wird die Gesellschaft ja durch die Aufteilung dieser zwei Gruppen gespaltet und die Spaltung kann man ganz schwer überwinden.
Es ist wirklich schwer, diese Spaltung zu überwinden, weil es sich über die Jahrzehnte auch in den Köpfen festgesetzt hat. Also wir sehen das ja auch, wenn wir Generationen anschauen, dass je jünger die Menschen sind, umso stärker sie wirklich in diesen Gruppenmentalitäten und Schuld- und Opfergruppen denken. Vor allem eben, wenn sie akademisch sozialisiert sind, weil das überwiegend eben an Hochschulen bzw. in bestimmten Fachbereichen an Hochschulen vorangetrieben wird. Und das ist dann tatsächlich schwierig, wenn man das einfach als feststehendes Denken, was man auch gar nicht mehr hinterfragt, dann setzt. Und Gesellschaft wird ja letztendlich dadurch, weil die soziale Durchlässigkeit, die Linke ja ansonsten möchte, ja nicht mehr möglich ist, sondern was passiert ist, dass die Gesellschaft in ganz starre Gruppen eingeteilt ist und eigentlich das, was Gesellschaft trennt oder was diese Gruppen trennt, im Laufe der Zeit komplett unversöhnlich wird. Und jeder versucht dann eben sein Gruppenmerkmal zu aktivieren, um für sich bestimmte Vorteile rauszuholen.
Welches Ziel verfolgen denn die Identitätslinken Ihrer Ansicht nach mit dem Mechanismus, den sie da verfolgen? Soll am Ende die total gerechte und gleiche Gesellschaft stehen?
Das ist schon eine Idealvorstellung, die gepflegt wird. Im Grunde ist es natürlich eine komplette Utopie oder auch eher eine Dystopie, wenn man sich mal genau anschaut, was dabei rauskommen würde. Weil gerade was wir erreicht haben in der Gesellschaft, in den freiheitlich verfassten Gesellschaften, ist, dass jedes Individuum ja als Individuum gesehen werden soll und die gleichen Freiheitschancen hat. Und das heißt natürlich auch, je nachdem welcher Lage man ist, dass man unterschiedliche Unterstützung dafür bekommt. Aber es wird eben nicht geschaut, welcher Gruppe ich angehöre. Gehörst du Gruppe A an, kriegst du Unterstützung A. Sondern ich schaue nur, in welcher konkreten Situation ist eigentlich das Individuum, welche Unterstützung braucht dieses Individuum. Und das wird eben ausgeblendet. Man schaut eben jetzt nicht mehr nach Individuen, sondern man teilt die Gesellschaft nur noch nach Kollektiven auf. Und für diese Kollektive möchte man jeweils absolute Gleichheit erreichen. Ohne dass man schaut, ob es zwischen diesen Gruppen nicht einfach wirklich deutliche Unterschiede gibt und auch deutlich unterschiedliche Interessenslagen gibt. Also zwei Beispiele. Zum einen, was Frauen betrifft, zum anderen, was Menschen mit Migrationshintergrund betrifft. Weil wonach immer geschaut wird, ist, gibt es Teilhabeunterschiede zwischen diesen Gruppen. Und dann gibt es natürlich zwischen Frauen und Männern Teilhabeunterschiede, wenn es um bestimmte Arbeitsmarktsegmente geht und vor allem, wenn es um sehr hohe Positionen geht. Und man schaut dann nur, aha, in Vorständen sind Frauen nicht 50-50 vertreten, in Parlamenten sind Frauen nicht 50-50 vertreten. Und man schaut gar nicht mehr nach den Gründen, was eigentlich dahinter steckt, sondern sagt, es ist ungerecht, wir müssen den Staat mit seinem Machtapparat aktivieren, dass er hier für absolute Gerechtigkeit sorgt. Aber dass Frauen zum Beispiel in Parteien insgesamt weniger vertreten sind als Männer und dass sie vor allem überproportional nicht nur als Wählerin, sondern als auch Parteimitglieder in linken Parteien sind, hat natürlich einen Einfluss auf die Zusammensetzung von Parlamenten, je nachdem wie die Wahlen ausgehen. Also das wird dann gar nicht mehr betrachtet, sondern man sagt, wenn man Paritätsgesetze fordert, es muss eine Besetzung von Wahllisten 50-50 geben. Das heißt natürlich eine massive Diskriminierung von Männern, wenn eine Partei nur 23% überhaupt an Mitgliedern hat, die Frauen sind. Und genauso, was auch andere Arbeitsmarktbeteiligungen betrifft, man schaut nur, aha, es gibt diesen Gender Pay Gap zum Beispiel von knapp über 20%, ohne dann zu betrachten, wie kommt der denn zustande, sondern es wird sehr schnell behauptet, Frauen bekommen für die gleiche Arbeit weniger Lohn als Männer, was ja de facto nicht stimmt. Wäre auch komplett unlogisch, sage ich immer. Über die Jahrzehnte hätten die Firmen irgendwann gemerkt, wenn Frauen tatsächlich deutlich mehr leisten würden für weniger Lohn, wie oft behauptet wird, dann glaube ich nicht, dass noch Männer eingestellt werden würden. Also es hat andere Gründe, aber diese Gründe dürfen dann keine Rolle mehr spielen. Das macht das Ganze auch eben sehr unterkomplex und geht an der Realität vorbei. Noch problematischer ist, wenn es um Menschen mit Migrationshintergrund geht, weil ja dieser Anteil eine rein statistische Größe ist, die einfach unterschiedlich statistisch im Laufe der Zeit definiert wurde, wer einen Migrationshintergrund hat. Und dass aufgrund von Migrationsbewegungen der Anteil sich ja auch permanent ändert. Und dass man ja auch schauen muss, wer kommt denn überhaupt nach Deutschland mit welchen Qualifikationen. Das heißt also, wenn ich wie wir einen sehr starken Anteil habe von Menschen mit geringen Qualifikationen, dann werde ich die in der Regel eben nicht im gleichen Ausmaß wie die in Anführungszeichen Bestandsbevölkerung dann in den gleichen Positionen auf dem Arbeitsmarkt finden können. Aber das wird ausgeblendet und es wird dann nur noch gesagt, nein, wir brauchen 50-50, was Geschlecht betrifft, in allen Bereichen. Und wir brauchen, was Migrationshintergrund betrifft, im Moment wären 25%, überall 25%. Und das führt aber schnell wieder dazu, dass andere Gruppen sagen, Moment mal, ich bin da noch eine Untergruppe, ich bin noch schlechter repräsentiert. Zum Beispiel wie die neuen deutschen Medienmacher, die sagen, wir brauchen genau den Anteil an Personen mit Migrationshintergrund in den Medien, die in der Bevölkerung vorhanden ist. Daraufhin sagten die Afrikaner, da gibt es eine Untersektion, ja, aber wir brauchen auch genau eine Vertretung für Schwarzafrikaner, wie es in der Bevölkerung ist in den Medien.
Das heißt, das führt zu einer Planwirtschaft, die im Prinzip gar nicht erreichbar ist, weil man auch die Leute gar nicht findet im Zweifel, die sich dann für diese Positionen sogar interessieren würden.
Genau, also es ist eigentlich die klassische Form des Social Engineering. Mir ist noch nie wirklich ein guter deutscher Begriff eingefallen dafür, aber es ist wirklich, dass man versucht, Gesellschaft am Reißbrett zu entwerfen. Am Reißbrett mag das funktionieren, aber in der Realität nicht. Weil würden Arbeitgeber bei Stellenbesetzung tatsächlich all diese Gruppen, da gibt es ja noch weitere, berücksichtigen müssen, dann würden sie es letztendlich nicht mehr schaffen, wirklich mit adäquaten Personen Stellen zu besetzen. Es würde ja letztendlich die komplette Funktionsfähigkeit nehmen.
Im Prinzip ist das ja auch das, was viele Ökonomen kritisieren, dass man nicht mehr nur die Chancengleichheit anstrebt, sondern dass man auf die Ergebnisgleichheit schaut und durch ganz starke Eingriffe versucht eben ein gleiches Ergebnis herzustellen.
Genau, und diese Ergebnisgleichheit ist das Produkt des identitätslinken Denkens. Zeigt sich eben am stärksten daran, dass man die exakte Repräsentation jeweils für die eigene Gruppe fordert.
Und kann man sagen,
das geht nicht mehr mit Chancengleichheit, das geht dann nur noch mit Ergebnisgleichheit.
Genau, und das.
Solange diese Ergebnisgleichheit, das ist ja das Wunderbare eigentlich, solange diese Ergebnisgleichheit nicht erreicht ist, haben wir immer Anlass zu sagen, wir sind weiterhin relevant, weil zum einen zeigt es, die Schuldgruppe ist noch nicht geläutert und die Opfergruppe kann weiterhin Forderungen stellen.
Sie haben ja schon geschrieben, auch in Ihrem Aufsatz, dass es quasi eine empörte, aber stille Mehrheit gibt, der quasi das Denken der Identitätslinken missfällt, die aber eben nichts sagt, sondern dass solche Mehrheiten dazu tendieren, radikale Minderheiten auszuspitzen.
Genau, das war ein Zitat des leider schon verstorbenen Soziologen Hondrich, das ich aber sehr passend finde, weil es in der Tat auch meine Beobachtung ist, dass die Identitätslinken bei weitem nicht die Bevölkerungsmehrheit vertreten. Aber sehr viele eben schweigen, vor allem weil die extrem über Moral arbeiten und man sich dieser moralischen Disqualifizierung, die dann sofort erfolgt, nicht aussetzen möchte, verstummt man lieber. Aber was passiert ist, dass je mehr das überzogen wird, umso mehr finden sich dann Minderheiten, die in der Regel dann wirklich sehr radikale Minderheiten sind, die dann das eben artikulieren, was die schweigende Mehrheit nicht sagt. Aber die artikulieren es dann natürlich viel überzogener und viel, viel radikaler.
Könnte man in dem Sinne dann zugespitzt formulieren, dass Identitätslinke ihren Anteil daran haben, dass die AfD in Deutschland so stark geworden ist?
Ja, ich finde, dass identitätslinkes Denken einen Anteil daran hat. Was sich auch daran zeigt, dass das Thema Migration ja für Identitätslinke ein extrem gewichtiges in Deutschland ist. Und dass die AfD ja besonders durch die sogenannte Flüchtlingskrise stark wurde. Und das identitätslinke Denken hat die Aufnahme von so vielen Flüchtlingen begrüßt. Sie haben das gefeiert. Sie war endlich erreicht, für sie war in der Migrationspolitik endlich erreicht, was sie jahrzehntelang angestrebt haben. Offene Grenzen. Jeder hat das Recht, hierher zu kommen, auch wenn wir moralisch verpflichtet sind, die Menschen aufzunehmen, weil wir im globalen Norden letztendlich für alle Probleme im globalen Süden verantwortlich sind. Also wir haben diese moralische Verpflichtung. Die haben das gefeiert. Und für die AfD war das natürlich genau andersrum, beziehungsweise die Personen, die dann AfD gewählt haben, das ist ja nicht unbedingt so gerade bei den Wählern, dass die für geschlossene Grenzen sind, aber sie möchten eine gesteuerte Migrationspolitik haben, die auch im Einklang steht, wo im Einklang steht die Aufnahmefähigkeit eines Landes mit der Anzahl der ankommenden Personen. Und das war eigentlich ganz klar, je mehr die eine Seite dann die offenen Grenzen gefeiert hat. Ich glaube, dass auch das in gewissem Zusammenhang damit steht, dass die Kanzlerin oder die Regierung sich im Anfang auch gedacht haben, wir schaffen das. Weil ihnen eben auch signalisiert wurde, das sind ja Menschen, die wollen das. Und dann können wir das auch schaffen. Und dann hat sich relativ schnell ja gezeigt, oder gibt es ja auch viele andere, die dann Ventil gesucht haben. Die AfD war einfach das einzige Ventil zu dem Zeitpunkt, das da war. Und damit sind sie groß geworden.
Sie schreiben in dem Aufsatz auch, dass identitätslinkes Denken sich inzwischen weit verbreitet hätte, eben in Politik, in Behörden, zum Teil in der Wirtschaft und auch in Medien sehr stark. Woran machen Sie das fest? Gibt es Zahlen dazu zum Beispiel?
Zahlen gibt es dazu nicht. Es gibt ja immer wieder einzelne Untersuchungen, was die Medien betrifft oder auch was Hochschulen betrifft. Also ich war Hochschulen, weiß ich es aus den USA und Großbritannien, wie viele Personen linke Parteien wählen, beziehungsweise sich also linken Denkschulen zugehörig fühlen. Und der Anteil ist ja dann schon sehr hoch. Wobei das natürlich nicht heißt, dass es alles Identitätslinke sind. Also wenn ich gefragt werde in den USA, ob ich demokratisch oder republikanisch wähle, dann heißt es noch nicht zwangsläufig, dass ich identitätslinken Denken anhänge. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Indikator. Wo man das aber am stärksten sieht, ist schon an den Hochschulen, weil von dort aus wird es auch vorangetrieben, vor allem eben von den sogenannten postkolonialen Theorien. Die Fachbereiche, in denen diese Theorien dominieren, das sind überwiegend Sozialkultur und Geisteswissenschaften inzwischen, die zeigen schon sehr, sehr stark das identitätslinke Denken auf. Und die bringen auch immer wieder Nachschub sozusagen für die identitätslinken Aktivisten an der Front. Und dadurch, dass Hochschulen natürlich letztendlich gerade Führungskräfte ausbilden, Journalisten letztendlich auch ausbilden, viele Politiker ja auch ein Studium durchlaufen haben, und sehr häufig eben auch in diesen Fachrichtungen ist dieses Denken im Laufe der Zeit natürlich auch in die Praxis eingesickert. Und bei bestimmten Themen sieht man das eben sehr stark. Es gibt noch andere Gründe bei der medialen Berichterstattung im Flüchtlingsherbst 2015-16 dafür, dass so positiv berichtet wurde, weil man ja letztendlich auch sehr stark berichtet hat, was die Regierung gesagt hat. Aber man liest da schon auch immer wieder raus, dass viele Journalisten es auch gut fanden. Und da würde ich dann schon sagen, ja, man sieht eben, dass dieses identitätslinke Bedenken begrüßt wird. In der Politik sieht man es natürlich überwiegend bei linken Parteien, wobei das nicht heißt, dass jeder Politiker einer linken Partei dieses Denken teilt. Grob würde ich sagen, am stärksten finden sie es bei den Grünen. Ist dann bei der SPD und bei den Linken. Sie finden es aber inzwischen auch in Teilen der CDU, weniger bei der FDP und bei der AfD natürlich nicht. Da haben sie eher das Gegenteil, die Identitätsrechten.
Das wäre noch eine Frage gewesen. Gibt es eigentlich neben den Identitätslinken auch Identitätsrechte oder Identitätsliberale?
Identitätsliberale, ja, vielleicht insofern, dass sie, das wären aber eben klassisch Liberale, dass sie auf das Individuum schauen, also nur auf personale Identitäten schauen, nicht auf kollektive. Da es aber bei den Begriffen Identitätslinke und Identitätsrechte jeweils um Personengruppen geht, die nur kollektive Identitätsgruppen im Blick nehmen, würde ich sagen, insofern gibt es keine Identitätsliberalen. Aber Identitätsrechte auf jeden Fall. Und diese beiden sind eigentlich in einer symbiotischen Beziehung zueinander. Weil die Identitätslinken beziehen sich eigentlich in ihrem ganzen Denken auf das, was die Identitätsrechten früher an Unrecht verübt haben, an spezifischen Identitätsgruppen. Und das ist ja auch wichtig. Also gab Abwertung, Ungleichbehandlung von Frauen, von Afroamerikanern, der LGBTQ-Community.
Können Sie das noch erklären, was das ist, die LGBTQ-Community?
Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Intersexual und Asexual.
Okay.
Und ja, Ungleichbehandlung aufgrund eben ethnischer Zugehörigkeiten, kultureller Zugehörigkeiten oder Zuschreibungen. Insofern ist das ganze Programm eines der Identitätslinken in maximaler Abgrenzung zu den Identitätsrechten entstanden, wobei man die damals nicht Identitätsrechte hätte nennen können, weil es einfach eher der konservativ-rechte Mainstream war. Aber dann ab den 70er Jahren, wenn die Identitätslinken aufsteigen, sieht man das eben auch im rechten Milieu. Man anfängt sich stärker auf diese Identitätsgruppen zu fokussieren, nur dass in den 70er, 80ern auch 90ern diese Gruppen eigentlich sehr klein blieben, die Identitätsrechten. Eigentlich erst in den letzten 10 Jahren sieht man, dass die wieder stärker werden. Und die beziehen sich eigentlich permanent aufeinander. Also auch ein schönes Beispiel aus der Migration ist, dort wo Identitätslinke von der Utopie und dem Ideal einer grenzenlosen Welt sprechen, dort sehen Identitätsrechte die Umverfolgung am Werk. Sie beziehen sich permanent aufeinander und interessanterweise beziehen sie sich inzwischen auch oft auf die gleichen Theoretiker, insbesondere Antonio Gramsci, klassisch linker Theoretiker, der auch in den postkolonialen Studien eine ganz große Rolle spielt, wird inzwischen auch von den Identitätsrechten reklamiert.
Könnte man Sie dann, was Sie gesagt haben, dahingehend interpretieren, dass die Identitätslinken vor vielen Jahrzehnten einen gewissen Punkt hatten und auch völlig zu Recht gegen Diskriminierungen vorgegangen sind, aber dass inzwischen das Pendel einfach zu weit in die andere Richtung geschlagen hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ursprünglich, und das sind auch die Punkte, die ich bei den Identitätslinken, bei aller Kritik, die ich ja auch übe, sehr wichtig finde, haben sie auch sehr viel erreicht, gemeinsam mit den Liberalen und mit den klassischen Soziallinken, dass sie bestehende Ungleichbehandlungen im Blick genommen haben und diese abgebaut haben und dass es ihr Ziel ist, Ungleichbehandlungen abzubauen. Also die Ziele, die sie haben oder ursprünglich mal hatten, die finde ich richtig und die unterstütze ich. Inzwischen ist das Problem, dass sie unglaublich viel erreicht haben. Also sind in gewisser Weise Opfer ihres eigenen Erfolges geworden. Und jetzt geht es eben darum, wie man bezieht ja auch Macht daraus, wie behält man seine Wirkmächtigkeit. Das heißt also, je mehr ich erreicht habe, umso engmaschiger muss ich eigentlich nach neuen Benachteiligungsindikatoren schauen. Und das ist eben dort, wo diese Repräsentationspolitik reinkommt, dass man jetzt eben sagt, Chancengleichheit ist nicht mehr genug, das war ja ursprünglich, was man wollte, wir brauchen jetzt Ergebnisgleichheit. Antidiskriminierung ist nicht mehr gut genug, wir brauchen jetzt positive Diskriminierung. Es ist nicht mehr gut genug, dass man nicht abwertend über andere Menschen spricht, man muss jetzt besonders positiv und aufwertend über sie sprechen, und man darf bestimmte Begriffe nicht mehr verwenden. Und es geht eben jetzt nicht mehr nur um abwertende Begriffe, sondern auch um Begrifflichkeiten, die eigentlich erstmal ganz harmlos sind, aber von denen sich jemand verletzt fühlen könnte.
Was wären so Begriffe? Wäre das das Zigeunerschnitzel quasi als Beispiel?
Das Zigeunerschnitzel wäre dann schon aus dieser Sicht ein ziemlich hart abwertender Begriff. Nein, es geht wirklich um viel harmlosere Sachen. Wenn zum Beispiel jemand von einem Stadtteil, der überwiegend von Personen mit Migrationshintergrund bewohnt wird, der aber ein sozial schwacher Stadtteil ist, als Problemviertel spricht. Dann könnte sich jemand mit Migrationshintergrund davon emotional verletzt fühlen. Und das ist eben schon etwas, was man dann ausschließen möchte. Also es wird immer engmaschiger und kleinteiliger.
Wir hatten ja in Deutschland auch eine Diskussion über Meinungsfreiheit. Laut Umfragen haben viele Leute das Gefühl, dass man seine Meinung nicht mehr so frei äußern kann. Nun wird ja niemand in Deutschland direkt bestraft, wenn er seine Meinung sagt. Also es gibt ja eine sehr hohe Meinungsfreiheit. Aber ist das ein Zeichen dafür, dass in der Debatte die Linken, Identitätslinken, ein bisschen quasi die Hoheit gewonnen haben und man dann doch gerade in sozialen Medien vielleicht auch sehr schnell angegangen wird, wenn man da eine abweichende Meinung vertritt?
Ja, das ist auf jeden Fall sehr auffällig. Ich glaube, es hat auch mit dem Aufstieg der rechten Bewegungen zu tun, dass man sich jetzt noch mehr unter Druck fühlt, also vor allem auf der Schulseite auch unter Druck fühlt, weil ja eigentlich der Aufstieg der AfD die maximale Infragestellung der Läuterung der Schuldgruppe ist. Insofern hat man das Gefühl, es sind tatsächlich wieder Rassisten im Land und man muss diese Rassisten unbedingt bekämpfen, unerbittlich bekämpfen. Man schießt aber weit über das Ziel hinaus. Und jeder, der etwas sagt, was von jemandem aus der Opfergruppe eben nur emotional negativ empfunden werden könnte, wird jetzt schon Rassist genannt. Das ist natürlich ein ganz großes Problem, wenn ich jeden zum Rassisten erkläre, der nicht mit meiner Agenda konform geht und nicht genau die Sprachregelungen einhält, die ich setze, der ist dann gleich Rassist.
Das heißt, das Wort Rassist ist auch zu einer Keule geworden, die man sofort auspackt, eben um Leute, die eine andere Meinung haben, mundtot zu machen.
Ja, es ist vor allem ein Mittel geworden, um sich nicht mit Argumenten auseinandersetzen zu müssen. Also von Anfang an zu sagen, die Person ist komplett moralisch disqualifiziert, damit ist auch jedes Argument moralisch disqualifiziert. Und wenn ich mich damit auseinandersetzen würde, dann würde ich mich ja letztendlich nur beschmutzen damit, dann würde ich mich auch disqualifizieren. Also grenze ich es aus. Also man geht das letztendlich auch davon aus, dass man selbst im Besitz der absoluten Wahrheit ist, dass man sich gar nicht irren könnte, wobei man, glaube ich, innerlich schon fühlt, dass die andere Seite zum Teil durchaus berechtigte Kritik hat. Man kann sich aber nicht darauf einlassen, deshalb greift man eben zu diesen sogenannten Diskurskeulen wie Rassist, Sexist, Islamophobe und so weiter.
Früher hieß es, das ist eine Hexe, heute heißt es, das ist ein Rassist, könnte man zugespitzt sagen.
Zugespitzt ja, glücklicherweise nicht mit den gleichen Folgen.
Wenn man unsere Diskussion hört, könnte man meinen, die Grenze zwischen rechts und links hat sich in der Gesellschaft vielleicht nach links verschoben. Die mediale Diskussion dreht sich eher darum, dass sich die Grenze zwischen rechts und links vielleicht eher nach rechts verschoben hat durch das Aufkommen der AfD. Würden Sie sagen, die Grenze zwischen rechts und links hat sich verschoben in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten?
Ja, ich würde sagen, es hat sich deutlich verschoben. Also der Zeitgeist, der in den 60er, 70er noch überwiegend konservativ, also rechts im Sinne von konservativ tickte, der ist jetzt deutlich mehr im linksliberalen Lager. Nicht unbedingt im Identitätslinken, aber im linksliberalen Lager. Das sieht man ja auch an Verschiebungen von Parteiprogrammen. Also ich glaube, Angela Merkel hätte die CDU nicht nach links verschoben in vielen Thematiken, wenn damit nicht ein entsprechender Wählerzuspruch auch von Seiten klassischer CDU-Wähler gekommen wäre. Also daran ist das schon auch ablesbar. Ich glaube, warum jetzt auch medial so stark über die Rechten gesprochen wird und teilweise die Rechten ja auch groß geschrieben werden damit, hat einfach damit zu tun, dass der Aufstieg der Rechten eine maximale Provokation ist, wenn man eigentlich gedacht hat, man hat die Diskurshoheit erreicht in diesem Land. Und jetzt kommt auf einmal die AfD daher und stellt es in Frage.
Und das gilt wahrscheinlich umso mehr, wenn, wie wir vorhin schon gesagt haben, genau diese Läuterungsagenda vielleicht dazu beigetragen hat, dass eben diese Rechte noch stärker geworden ist, als sie es ohne dies geworden wäre, vermutlich.
Ja, und ich glaube, dass eben auch gerade die Identitätslinken sehr wohl spüren, sich vielleicht nicht mal selbst im Moment eingestehen können, aber es sicher nicht öffentlich äußern können, ist, dass sie eben einiges selbst dazu beigetragen haben. Und dass sie vielleicht das eine oder andere auch überzogen haben.
Wie waren eigentlich die Reaktionen auf Ihren Aufsatz und auf Ihr Buch, was Sie daraus gemacht haben?
Das, was mich direkt erreicht hat, war überwiegend positiv. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil die Personen, die sich dann direkt an mich wenden, dann eher zustimmend sich äußern. Von identitätslinker Seite ist es bislang weitgehend ignoriert worden. Ich glaube, das ist das, solange man etwas ignorieren kann, was man letztendlich auch tut. Man möchte sich erstmal nicht damit auseinandersetzen. Relativ wenige Stimmen haben mich direkt erreicht, die dann gesagt haben, ja, damit leiste ich ja der AfD Vorschub, man möchte mir nicht selbst unterstellen, dass ich AfD-nah sei und diese Positionen teile, wenn ich aber zum Beispiel gegen Frauenquoten und Paritätsgesetze argumentiere, dann würde ich ja letztendlich Positionen teilen, die auch die AfD vertritt und damit sei ich anschlussfähig in rechte Diskurse und das sei letztendlich problematisch. Ich sage daraufhin immer, das Problem ist eher andersrum. Denn wenn ich nichts mehr sagen kann oder nichts kritisieren kann, was die AfD auch kritisiert oder kritisieren könnte, dann heißt es ja de facto, dass die AfD in diesem Land bestimmt, was gedacht und gesagt wird. Und das wäre fatal.
Sie haben ja Ihren Aufsatz an verschiedene Kollegen verschickt und darum gebeten, auch da kritisch zu Stellung zu nehmen und quasi einen Gegenaufsatz zu schreiben. Wenn ich das richtig verstanden habe, kamen da von den Identitätslinken, denen Sie das geschickt haben, auch relativ wenig Reaktionen.
Genau, ich habe das in eine ganze Reihe an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geschickt, bei denen ich dachte, die könnte es interessieren, eine Replik dazu zu schreiben. Und ich habe dann drei Reaktionen letztendlich bekommen. Eine Gruppe, die gesagt hat, total spannend, mache ich gerne. Das waren überwiegend Personen, die meine Position geteilt haben, was sich ja auch in den Repliken in dem Buch zeigt. Ich wollte eigentlich das Ganze noch kontroverser haben. Bei denjenigen, die ich selber so als Identitätslinke schon eingestuft hatte, bin ich überwiegend auf Schweigen gestoßen, die haben dann nicht geantwortet oder haben es dann abgelehnt, mit einer Ausnahme. Und dann gab es eben die Gruppe, es waren überwiegend jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wobei Nachwuchswissenschaftler in Deutschland ja bitte 40 gehen, die aber gesagt haben, ich würde sehr gerne was schreiben, aber du musst verstehen, ich habe noch keine feste Stelle und man weiß nie, wie das dann nachher aufgenommen wird. Da habe ich immer gesagt, ja, aber du oder sie, je nachdem, kannst das ja auch komplett kritisieren. Das ist eine Replik. Ja? Man kann zustimmen, man kann auch ablehnen. Ja, aber ich teile ja ganz vieles von dem, was du sagst. Das heißt also, ich könnte jetzt nicht wirklich dagegen schreiben und ich bin mir einfach in meiner Position zu unsicher. Ich fühle mich zu abhängig letztendlich. Das abhängig wurde so nicht gesagt, aber das schwang natürlich mit, um hier einen Beitrag zu leisten.
Also viele hatten Angst, einen persönlichen Schaden nehmen zu können.
Genau, also man hat einfach Sorge um Reputationsverluste und wie sich diese dann letztendlich auf Karriereverläufe auswirken.
Viele Kollegen hatten Ihnen ja davon abgeraten, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil sie sich eben selbst damit schaden könnten oder würden. Hat Sie das erstaunt und ist es auch so gekommen in Einzelfällen?
Es hat mich nicht erstaunt, weil ich hatte mir das schon sehr gut überlegt, diesen Text zu schreiben und wie ich ihn schreibe, weil ich kenne ja dieses Umfeld sehr gut. Ich bewege mich ja in dem auch schon seit mindestens 15 Jahren. Insofern weiß ich ja, welche Vorsicht Menschen walten lassen. Ich weiß ja vor allem auch, wie das Diskursklima sehr häufig dann auch geprägt ist. Und der Unterschied ist eben auch gerade von liberalen oder linksliberalen oder liberal-konservativen Wissenschaftlern, die sind in der Regel dann nicht so machtorientiert. Aber die Identitätslinken habe ich in der Regel als sehr machtorientiert erlebt, die auch nicht gut mit Kritik umgehen können und entsprechend hart auch gegen Kritiker vorgehen. Also insofern hat mich das nicht gewundert. Es ist dann nicht so gekommen, es gab vereinzelte Kritiken, aber es hielt sich in Grenzen.
Gut. Liebe Frau Kostner, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne, lieber Herr Rasch.
Das war mein Gespräch mit der Migrationsforscherin und Autorin Sandra Kostner über die identitätslinke Läuterungsagenda und ihre Folgen, insbesondere für Migrationsgesellschaften. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch. Er erscheint in etwa alle 2 Wochen. Je nach Kanal, beispielsweise iTunes, Spotify, Google Podcasts oder YouTube, können Sie gerne auch einen Kommentar mit Anregungen, Feedback oder Kritik hinterlassen und geben Sie mir doch einen Daumen hoch auf YouTube. Ich würde mich sehr darüber freuen. Auf meiner Webseite www.michaelrasch.de können Sie zudem einen Newsletter abonnieren, um bei einem neuen Podcast informiert zu werden. Alle bisherigen Gespräche und einige Informationen über mich finden Sie ebenfalls auf dieser Seite. Die Raschauer kommt wieder, dann voraussichtlich mit dem Thema Klimawandel. Bis dahin, auf Wiederhören und alles Gute.